So, erstmal guten Morgen zusammen. Schön bei euch zu sein wieder. Ich habe mir gedacht, wir singen noch ein Lied. Jetzt war ich noch ganz entspannt. Jetzt muss ich schon raufgehen, aber ist okay. Wie viele von euch waren schon am Dauernhof? Kann ich mal kurz sehen? Ich schaue ganz schön viel schon. Einige kommen in den Himmel. Schön, euch dort zu sehen. Falls jemand Info will vom Dauernhof, ich habe da vor dem Pult was liegen, wenn es euch interessiert. Das Thema für heute Morgen ist ja Gottes Gnade und Berufung gilt. Und der Bibelvers, den habe ich erst heute entdeckt, der dazu steht, ist in Römer 11, 29, wo steht, unwiderstehlich sind die Gnadengabung und die Berufung Gottes. Unwiderstehlich sind die Gnadengaben und die Berufung Gottes. Es geht also um Gnade und um Berufung zur Gnade. Ich habe mal gelesen, auf einer Konferenz in England, da gab es eben die Konferenz, wo Fachleute debattierten, Religionswissenschaftler, was das Christentum einzigartig macht. Und nach langer Debatte kam C.S. Lewis ins Zimmer und hörte zu, worüber sie debattierten, über die Einzigartigkeit, und er sagte, das ist leicht zu beantworten, es ist die Gnade. Das, was das Christentum einzigartig macht, ist die Gnade. Und ich glaube, C.S. Lewis hat damit recht, aber Gnade, und das ist wichtig zu verstehen, ist nicht nur ein neutestamentliches Prinzip, sondern Gottes Gnade ist ersichtlich von Anfang an in der Bibel, von der Menschheitsgeschichte bis zum Ende. Das heißt, Gottes Gnade vom Sündenfall bis heute und bis in Ewigkeit ist unwiderruflich. Der Apostel Paulus, der den meisten von uns hoffentlich ein Begriff ist, der war ja vor seiner Bekehrung zu Jesus ein strenggläubiger Jude. Er war ein Schüler Gamaliels, wie wir lesen. Er war ein treuer Vertreter der Tora vom Gesetz Mose. Und der Maßstab, so wie Paulus die Bibel verstand, sein Maßstab, um die Bibel zu verstehen, das heißt Altes Testament für einen Juden, war ausschließlich das Gesetz, die Tora. Das heißt, für ihn galt es, das Gesetz zu befolgen. Im 3. Mose Kapitel 18 Vers 5 steht, meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, leben. Und das war das Verständnis des Paulus auch, wenn ich alles tue, was Gott von mir will, so gut ich kann, dann werde ich unter Umständen gerettet. Das heißt, bevor Paulus Jesus kennenlernte, den Messias, war für ihn das Gesetz der einzige Schlüssel zum Leben und zum Verständnis der Bibel. Um es einfacher zu sagen, hätten wir einen gläubigen Juden gefragt zur Zeit Jesu, wie kannst du Gott wohlgefallen? Ich nehme an, du willst Gott wohlgefallen. Ich glaube, zumindest die meisten von euch. Hätten wir einen Juden gefragt, wie kannst du Gott wohlgefallen? Hätte er geantwortet, indem ich das Gesetz halte. Wie hat Jesaja, der Prophet, Gott wohlgefallen? Ganz einfach, indem er dem Gesetz gehorchte. Wie hat der König David Gott wohlgefallen? Indem er dem Gesetz gehorchte. Wie hat Mose Gott wohlgefallen? Ja, ganz einfach, indem er dem Gesetz gehorchte. Wie hat Abraham Gott wohlgefallen? Ganz einfach, indem er dem Gesetz gehorchte. Ups, hier haben wir ein Problem. Warum haben wir hier ein Problem? Weil zur Zeit Abraham gab es kein Gesetz Mose. Das kam erst über 400 Jahre später. Wie hat Noah, ein Mann, der untadelig war, Gott wohlgefallen, indem er dem Gesetz gehorchte? Nein, es gab kein Gesetz. Wie hat Henoch, wie ist der mit Gott gewandelt? Indem er dem Gesetz gehorchte? Nein, es gab kein Gesetz. Und das ist das Interessante bei Paulus. Nach seiner Bekehrung zu Jesus hat er etwas im Alten Testament entdeckt, das er bis dahin nicht sah. Er entdeckte nämlich, und hier kommen wir zur Gnade, eine zeitliche Abfolge der Offenbarung Gottes. Und ich lese euch das vor, im Galaterbrief schreibt er ganz explizit darüber. Die Galater, die haben Jesus als Messias angenommen, aber es gab falsche Lehrer in dieser Gemeinde, die sie zurückbrachten zum Gesetz. Und da lesen wir im Galater Kapitel 5, Vers 4, sagt Paulus, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das Thema heute ist Gnade. Wie kann ich aus der Gnade fallen? Wie kann ich meine Freiheit verlieren? Indem ich die Gnade missachte. Ich lese euch jetzt etwas vor, das Paulus hier geschrieben hat. Im Galater 2, 21, ich lese da ein paar Verse, dann Kapitel 3, Vers bis Vers 9. Galater 2, 21. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. O ihr unverständigen Galater. Im Englischen steht es mal schön in einer schönen Übersetzung. You empty-headed Galatians. Ihr habt kein Gehirn, sagt er. Ihr unverständigen Galater. Wer hat euch bezaubert, denn in Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr es jetzt im Fleisch vollenden? So Großes habt ihr vergeblich erfahren. Wenn es wirklich vergeblich ist, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Und jetzt kommt er zu Abraham. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Er kennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen, das bist du und ich, aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Und dann im Vers 17, dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung dem Abraham, aber hat Gott es durch Verheißung, das heißt durch Gnade, geschenkt. Was lernen wir hier? Zuerst war die Gnade, die Verheißung Gottes, die dem Abraham gegeben wurde. Und die wird niemals ungültig. 430 Jahre später kam das Gesetz dazu, um Sünde noch erkennbarer zu machen. Und dann kam Jesus, der die Erfüllung der Verheißung an Abraham ist, sein Nachkomme. Und das Interessante ist, Gott hätte auch direkt von Abraham gleich zu Jesus gehen können. Nämlich von der ersten Verheißung, von der Gnadenzusage hin zur Erfüllung, zu Jesus. Das hätte Gott natürlich tun können. Und die Frage stellt sich, warum hat Gott überhaupt das Gesetz dazwischen drinnen gegeben? Wozu ist das überhaupt gut? Der Apostel Paulus stellt genau diese Frage im Vers 19, Galater 3, 19. Was soll nun das Gesetz? Ja, gute Frage. Wozu brauchen wir es dann? Das hat viel Verwirrung gestiftet in unserer Gemeinde und auch unter Juden. Wozu? Und hier schreibt er es. Was soll das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Das ist dann letztlich Jesus. Es wurde hinzugefügt. Warum wurde es hinzugefügt? Wegen der Sünde. Um die Gefahr und die Konsequenzen der Sünde sichtbar zu machen. Möchte ich ein Beispiel geben, um es einfach auszudrücken. Ich habe 3 Kinder. Als die Lise geboren wurde, vor 20 Jahren oder so, war meine Frau mit ihr da im Krankenhaus und ich war zu Hause alleine mit dem Lukas. Der hat übrigens heute Geburtstag, ist 22, muss ich noch anrufen. Aber der Lukas war damals eben 2 oder so ungefähr und ich war alleine mit ihm zu Hause und ein bisschen Stress gehabt und bin mit dem Lukas von der Ramsau nach Schladming gefahren. Ich war spät dran, weil Windeln und so weiter musste ich wechseln, es war nicht so gewöhnt. Auf jeden Fall war es ein schöner Tag, April. Es war Frühling, ich war fröhlich, es war alles okay. Aber ich war ein bisschen spät dran und darum bin ich ein bisschen schneller gefahren, als ich sollte. Ich weiß, da ist eine 40er-Beschränkung darunter, ich habe zum Spital geschaut und da sind viele Ausfahrten, ist auch berechtigte 40, aber ich war halt spät. Das heißt, ich war bereits hier, obwohl ich fröhlich und unbeschwert mit meinem Auto fuhr, ein Verkehrssünder. Blöderweise war dann unten bei der Kurve ein Polizist mit dem Radar und der hat mich angehalten und ich bin fast 100 gefahren, also etwas zu schnell. Und ich habe es ihm dann erklärt, warum, und er hat gesagt, es ist okay, nächstes Mal langsamer beim nächsten Kind. Aber das Interessante war, ich war schon vorher ein Sünder, ein Verkehrssünder. Aber als ich den Polizisten sah mit dem Radargerät, da wurde mir meine Übertretung so richtig bewusst. Ich habe sie gesehen. Ich bin auch vor dem Radar zu schnell gefahren, aber nachher war es richtig sichtbar für mich. Und seht ihr, genauso ist es mit dem Gesetz. Es wurde hinzugefügt, damit man Sünde recht als Sünde erkennt. Und wir lesen im Galater 3, Vers 19, dann, es wurde hinzugefügt und dann lesen wir im Vers 24, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin. Es treibt uns zu Christus, das griechische Wort hier ist Pädagogos. Das Gesetz ist ein Pädagoge, es zeigt dir, du brauchst Jesus, du brauchst Hilfe. Nun, die zeitliche Abfolge im Alten Testament ist klar und da komme ich jetzt zur Gnade. Gott hat zuerst dem Abraham die Verheißung, die Gnade zugesprochen. In dir werden gesegnet alle Geschlechter auf Erde. Diese Verheißung gilt allen Menschen. Zweitens, diese Verheißung, diese Gnade wurde niemals aufgehoben. Sie gilt für ewig, sie ist unwiderruflich. Drittens, das Gesetz wurde 430 Jahre später hinzugefügt, damit man Sünde noch besser erkennt. Hat auch andere Gründe, aber das ist jetzt für diese Stunde der Grund. Und viertens, die Verheißung an Abraham kam in Jesus Christus zur Erfüllung. Und darum schreibt der Apostel Johannes, als er Jesus, über Jesus, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Die Gnade gilt, sie ist unwiderruflich, seit Gott mit Menschen arbeitet, mit uns lebt. Und obwohl der Apostel Paulus uns zeigt, dass die Gnade Gottes immer gegolten hat, haben viele Bedenken, Gnade zu predigen. Warum? Manchmal tun wir uns schwer mit Gnade, weil, wenn man Gnade genauer unter die Lupe nimmt, erkennt man, Gnade ist menschlich betrachtet weder logisch, sie ist auch nicht vernünftig und vor allem das Problem der Gnade, sie ist nicht gerecht. Es gibt im Neuen und im Alten Testament viele Beispiele von Gott, wie er mit Menschen wirkt in seiner Gnade, das wir, glaube ich, nicht tun würden, weil es ist unlogisch. Ich habe eine Liste von einem lieben Freund von mir, von Peter Reed, der hat mal eine lange Liste von Menschen gemacht, ich habe nur ein paar rausgenommen, wie Gott mit Menschen gearbeitet und gewirkt hat. Da war der Noah, das war ein gerechter, untadeliger Mann, der hat sich gleich mal betrunken. Der Jakob, das war nie mein Freund gewesen, das war ein Lügner und ein bisschen ein unguter Typ, finde ich, wenn ich das so lese. Moses war ein Mörder, so wie David und Paulus. Simpson, der liebte die Huren, noch schlimmer, er hatte lange Haare. Hoseas Frau war eine Prostituierte. Rahab war eine Prostituierte. Elia war ein Selbstmordkandidat. Jeremia war depressiv. Jesaja predigte nackt. Wisst ihr, wir lesen das so. Aber stellt euch vor, ich stehe hier nackt. 3 Jahre. Ich weiß nicht, ob die Gemeinde wachsen würde. Das hat er gemacht. Jona rannte von Gott weg. Der Petrus, der war ein jähzorniger Typ. Johannes war selbstgerecht. Die Jünger sind beim Beten eingeschlafen. Simeon war fanatisch. Nathanael war zynisch. Martha hat sich um alles zersorgt. Die Maria war faul. Die Samariterin, die schlief mit mehreren Männern und Matthäus war ein Dieb. Und so könntest du die Liste fortsetzen. Und obwohl die Juden all diese Geschichten kannten, wie Gott in seiner Gnade mit Menschen gewirkt hat, haben sie nicht einordnen können, dass Jesus mit diesen ungerechten Menschen der Gesellschaft sich eingelassen hat. Sie fanden das ungerecht. Und wisst ihr, was wir aus all diesen Geschichten lernen? Und das ist die Botschaft für heute. Die Gnade Gottes ist ein Geschenk, das wir nur empfangen können. Wir können es nicht verdienen. Wir können die Gnade Jesu nur im Glauben annehmen, uns daran erfreuen und Gott dafür danken, ob als braver Familienvater, ob als hingegebener Christ oder ob als Pornosüchtiger, als Mensch, der betrogen hat und ausgenützt hat. Wir können beide die Gnade nur empfangen. Egal ob als treue Ehefrau und Mutter oder als Prostituierte, wir können die Gnade nur empfangen, denn als Empfänger der Gnade, und das ist das Irritierende, stehen wir alle gleich da. Das irritierte damals die Juden und das irritiert uns heute. Einer hat mal gesagt, Gottes Gnade, die man am Kreuz erkennt, ist der große Gleichmacher. Wir stehen vor Gott gleich da und das irritiert uns an der Gnade. Nun, es stimmt, Gnade ist, so wie C.S. Lewis gesagt hat, das herausragende Merkmal des christlichen Glaubens. Aber, und darauf möchte ich jetzt noch eingehen, paradoxerweise ist Gnade gleichzeitig die gefährlichste Lehre des Christentums. Warum? Siehst du, wenn du ein gesetzestreuer Mensch bist, so wie viele orthodoxe Juden, als gesetzestreuer Mensch, auch unter Christen sehr viele, da haben wir klare Regeln, was sich gehört und was sich nicht gehört. Was uns bewahrt, was uns zerstört. Man weiß, was recht ist, mehr oder weniger, und was unrecht ist und versucht es zu tun bzw. zu vermeiden. Bei der Gnade Gottes geht es aber um viel mehr. Es geht nämlich um Versöhnung. Es geht um Beziehung in der Gnade. Ich weiß nicht, viele von euch sind verheiratet wahrscheinlich, aber du kannst als Ehemann oder Ehefrau jeden Tag extrem korrekt sein. Ganz korrekt steht das Frühstück am Tisch zum Beispiel. Ganz korrekt bringt er das Geld nach Hause. Ganz korrekt laufen die Dinge ab. Aber es ist keine Beziehung. Es ist keine Liebe. Es ist ein Arrangement. Andererseits kannst du, wenn du verheiratet bist, oft vieles falsch machen. Aber man versöhnt sich und man hat Beziehung. Man hat Liebe. Und seht ihr, das ist der Unterschied zwischen Gesetz und Gnade. Gesetz ist durchaus korrekt. Gesetzestreue Menschen sind sehr korrekte Menschen. Aber die Barmherzigkeit, die Liebe, die Leidenschaft, das ist nicht da. Und was Gott will, ist viel mehr als korrektes Verhalten. Er will Versöhnung, er will Beziehung, er will Liebe. Das größte Gebot der Bibel ist nicht, an Gott zu glauben, sondern Gott zu lieben. Und ich sage das öfter, es kann sein, dass du an Gott glaubst, aber ich habe eine Frage, liebst du Gott? Das ist ein Riesenunterschied. Die Essenz der ganzen Heilsgeschichte kann man mit zwei Begriffen zusammenfassen. Sünde ist der eine Begriff, das ist der Zerbruch der Beziehung zwischen Gott und Mensch, wo sich der Mensch von Gott abgenabelt hat und selber Gott sein wollte. Das ist der eine Begriff. Der andere Begriff ist die Versöhnung, die Wiederherstellung dieser Beziehung, wo Gott den Menschen mit sich wieder vereint. Das ist Versöhnung. Und die zwei Begriffe, das prägt das ganze Menschsein, die ganze Geschichte der Bibel. Und hier kommen wir jetzt zum Problem von Gnade. Wenn wir als begnadete Menschen, und bitte hört mich hier, wenn wir als begnadete Menschen nicht in einer liebenden Gemeinschaft mit Jesus leben, dann kann Gnade missverstanden werden als ein Freibrief zu sündigen. Wenn ich nicht in einer verbindlichen Gemeinschaft mit Jesus lebe, dann bedeutet Gnade für manche Christen, oh, es gibt keine Regel mehr, kein Gesetz mehr, ich kann tun und lassen, was ich will. Und wir missverstehen die Gnade Gottes als einen Freibrief zu sündigen. Dann passiert sogar, was ich in manchen Gesprächen entdecke, dass auch Christen die Gnade missbrauchen, um ihren egoistischen Lebensstil zu rechtfertigen. Die sagen, ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, ich bin unter Gnade. Ich kann tun und lassen, was ich will. Wenn das der Fall ist, ist man tatsächlich versucht, auch als Gemeindeleiter, als Pfarrer, auch als Elternteil, ist man versucht, zum alten Bund, zum Gesetz zurückzugehen. Weil da gibt's wenigstens klare Regeln, was man tun darf und was nicht. Seht ihr, manche Pfarrer, die predigen frisch und fröhlich von der Gnade Gottes, von der Freiheit vom Gesetz. Und alles, was die Zuhörer hören, ist, es ist egal, wie ich lebe. Ich kann tun, was ich will. Darum ist es verständlich, warum manche christlichen Gemeinschaften versucht sind, zum alten Bund zurückzugehen, weil die Gnade eben missbraucht wird. Jedoch, und das ist wiederum die Botschaft, der Apostel Paulus gibt der Versuchung zum Gesetz zurückzukehren keine einzige Sekunde nach. Er predigt weiter die Gnade, auch wenn sie missbraucht wird. Das ist ganz interessant bei den Briefen des Paulus. Aber er fordert die Christen heraus, ehrlich zu sein. Willst du überhaupt mit Jesus leben? Wisst ihr überhaupt, dass Christus in euch lebt und dass ihr nicht mehr euch selbst gehört? Wisst ihr nicht, dass ihr jetzt in einer Gemeinschaft mit Gott lebt? Seid ihr interessiert daran? Seht ihr, manchmal ist es so unter Christen, da sagt man, ja, in den Himmel wollen sie, aber mit Jesus leben, das wollen sie eher nicht. Gott liebt mich, ja, das klingt gut, das nehme ich an. Vergebung, ja, die ist auch gut, die nehme ich auch an. Ende vom Gesetz, ja, ist auch gut, nehme ich auch an. Aber ich habe kein Interesse, mit Jesus zu leben. Ein negatives Beispiel für ein solches Christsein ist die Kirchengemeinde in Korinth. Wir werden dann noch dazu kommen. Die Christen in Korinth, die haben von Paulus nur die Dinge gehört, die ihnen gefallen haben und haben alles andere ignoriert, haben nicht verstanden, dass sie jetzt für ein Leben mit Jesus berufen sind. Und es ist wichtig zu verstehen, Gnade befreit uns nicht für Sünde, sondern Gnade befreit uns von Sünde. Gnade ist kein Freibrief, um zu sündigen, sondern Gnade ist Gottes Möglichkeit, uns von der Sünde zu befreien. Nun, jetzt werden wir noch ganz praktisch. Wie hat die Sünde den Menschen entstellt? Wir haben bereits gesagt, Sünde bedeutet, ich bin getrennt von Gott. Das ist der Ursprung von Sünde. Aber jetzt kommt die nächste Frage. Was ist nun die Auswirkung dieser Trennung? Was sind die Symptome dieser Trennung? Wie hat es sich ausgewirkt in unserem Leben? Nun, das erkennt man ganz klar, wenn man liest, wie wir ursprünglich geschaffen sind von Gott. Ich lese euch zwei Verse vor aus 1. Mose 1, Vers 26. Da lesen wir, wie Gott uns ursprünglich gemacht hat. Und da lernen wir mindestens vier Dinge daraus. Auf die will ich dann kurz eingehen. 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über sie. Ursprünglich, wie der Mensch geschaffen ist, lernen wir hier mindestens vier Dinge. Erstens, Gott hat uns erschaffen, um kreativ zu sein. Was wir bis zu diesem Punkt von Gott wissen, ist, er war unheimlich kreativ. Sechs Tage, so sagt es der 1. Mose Kapitel 1, hat Gott alles geschaffen. Das Universum, die Sterne, die Tiere, die Erde, die Pflanzen in ihrer Vielfalt und dann zum Schluss noch den Menschen in seinem Bild, ihm ähnlich. Das heißt, wenn Gott so kreativ ist und wir geschaffen sind, um Gott ähnlich zu sein, dann sollten wir erwarten, dass wir auch sehr kreativ sind. Und das sind wir auch. Aber, und jetzt kommt der Punkt. Wie sieht diese Kreativität aus, nachdem der Mensch in Sünde gefallen ist? Nachdem er sich von Gott abgenabelt hat. Nun ist der Mensch weiterhin kreativ, aber nicht um aufzubauen, sondern um zu zerstören. Nicht um ehrlich miteinander umzugehen, sondern um sich selbst zu rechtfertigen. Und wisst ihr was? Unsere kreative Natur ist niemals kreativer, als wenn wir uns selbst rechtfertigen. Wir sind Meister darin, uns selbst zu verführen. Ein Beispiel. Nehmen wir an, da gibt es eine Skala. Die Skala geht von 1 bis 10. 1 ist, du weißt, das ist richtig zu tun. 10 ist, du weißt, das ist absolut falsch, dass ich so etwas tue. Wir haben nun die Kreativität, ob Christ oder nicht, ist in dem Fall egal. Wir haben die Kreativität, uns selber von 1 in Richtung 10 zu bewegen, ohne dass wir die Gefahr bemerken. Wisst ihr, warum wir das gar nicht bemerken? Wir rechtfertigen jeden kleinen Schritt. Wenn wir dann bei 10 angelangt sind, dann sind wir total schockiert, weil da wollten wir ja nie hin und wir fühlen uns als Opfer. Dass mir sowas passiert ist, kann ich überhaupt nicht verstehen. Beispiel. Du bist verheiratet, hast eine liebe Frau, von mir aus Familie, und dann lernst in der Firma eine andere nette Frau kennen. Es gibt ja viele nette Frauen. Und du bist sogar Christ, Ehebruch käme für dich nie in Frage. Du hast am Altar ein Versprechen abgegeben. Aber die Sekretärin ist halt echt nett. Und so triffst du dich mit ihr ab und zu in der Pause. Und dann sagst du dir, ja, ich treffe ja auch viele andere Menschen in der Pause. Aber warum soll ich sie nicht treffen? Das ist ja völlig normal, nicht? Schritt Nummer 1. Dann sagst zu ihr, du, gehen wir mal auf einen Kaffee, so zu Mittag. Immer, warum nicht? Ich gehe auch mit meinen Kindern auf einen Kaffee. Warum soll ich nicht mit der Frau auf einen Kaffee gehen? Man darf doch auf einen Kaffee gehen, mit wem ich will. Schritt Nummer 2. Ich rechtfertige jeden Schritt. Der dritte Schritt, gehen wir mal essen miteinander. Immer, ich gehe ja auch mit meinen Freunden essen. Warum soll ich mit der nicht essen gehen? Die ist ja auch nicht schlechter als andere. Und so rechtfertige ich den nächsten Schritt. Dann sag mal, du, gehen wir mal ins Kino. Ich gehe ja auch mit anderen ab und zu mal ins Kino. Bin ja früher mit meiner Frau auch ins Kino gegangen, nicht? Wieso soll ich nicht mal ins Kino gehen? Schritt Nummer 5. Und so kommt's dann beim Abschied einmal ein Kuss. Das ist ja bei uns auch schon gang und gäbe. Man küsst den anderen auf die Wange. Das macht man ja unter Christen sowieso. Schritt Nummer 6. Und so, und dann endet's beim Schritt Nummer 10. Man hat Sex zusammen. Und dann ist man schockiert. Wie konnte ich jemals das tun? Wisst ihr warum? Weil wir Weltmeister sind, uns selbst zu rechtfertigen. Jeden Schritt, den wir gehen. Wir sind extrem kreativ. Und das geschieht in vielen anderen Dingen. Ob es negative Einstellungen sind, anderen Menschen gegenüber, in der Gemeinde oder in der Firma oder in der Familie. Und Schritt für Schritt sagen wir, das ist einfach ein Vollidiot und das bleibt das so und so weiter. Und dann hat man eine solche negative Haltung und fragt sich, wie kann ich als Christ jemals so über einen Menschen denken? Und dann sagt man mal ein Wort und man sagt sich, wie konnte ich das jemals sagen? Weil du jeden Schritt sorgfältig kreativ gerechtfertigt hast. Wisst ihr, was das Interessante ist? Wir wollen ja niemals der böse, der falsche Mensch sein. Niemand von uns will der hinterhältige Ehebrecher sein. Wir wollen der Held sein und der Retter. Ja, wie kommen wir dann zum hinterhältigen Ehebrecher? Weil wir wahnsinnig kreativ sind. Das Zweite, was wir lernen, Gott hat uns geschaffen mit Autorität und Kraft. Er hat gesagt, macht euch die Erde untertan und herrscht über sie. Wir sind geschaffen, um diese Welt recht zu beherrschen, zu bewahren, zu schützen und zu gestalten. Wie sieht nun die korrupte Version aus? Die korrupte Version ist die, dass wir unsere Autorität missbrauchen und zum eigenen Vorteil benutzen und somit die globale Ungerechtigkeit bewirken. Das ist, wie das negativ aussieht. Drittens, wir lernen aus dem 1. Mose, Gott hat uns erschaffen, um in Beziehungen zu leben. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Gott in sich selbst ist bereits Beziehung als dreieiniger Gott. Er ist die erste University, die erste Unity in Diversity. Das heißt, die erste Einheit in der Vielfalt. Und wir wissen von der Bibel, Gott liebt seinen Sohn. Übrigens, Gott ist nicht Liebe wegen Johannes 3,16. Gott ist Liebe wegen Johannes 17, Vers 24. Da sagt Jesus, du hast mich geliebt vor der Grundlegung der Welt. Die haben sich immer geliebt. Lasst uns Menschen schaffen, der dreieinige Gott. Und er hat den Menschen so geschaffen, damit der Mensch in Beziehung lebt, in gesunder Beziehung mit anderen Menschen, mit Gott und auch mit sich selbst in Frieden lebt. Was ist jetzt das entstellte Bild, das korrupte Bild? Dass wir ein völlig falsches Selbstbild haben, dass wir Minderwertigkeitsgefühle haben, Schamgefühle oder einen übertriebenen Stolz, das hat uns entstellt. Dass wir ein falsches Bild von unserem Nächsten haben, dass wir ihn ausnützen und gebrauchen statt lieben und achten. Und dass wir ein falsches Bild von Gott haben. Entweder ist er der strenge Diktator oder der senile Opa. Das ist die Entstellung. Und das Vierte, ihr werdet gleich sehen, warum ich euch das sage. Gott hat uns als sexuelle Geschöpfe erschaffen. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Das erste Gebot Gottes war, vermehrt euch, habt Sex miteinander und macht ein paar Kinder. Gott schenkt uns Kreativität, er schenkt uns Autorität, er schenkt uns Beziehungen und er schenkt uns die Sexualität in ganz besonderer Weise in der Beziehung zwischen Mann und Frau, um Leben zu zeugen und um sich einander zu erfreuen. Es gibt ja auch Christen, die sagen, na, Sex ist nur da, um Nachkommen zu erzeugen, um Kinder zu machen, damit die Erde gefüllt wird. Dann habe ich eine Botschaft, die Erde ist gefüllt, ihr könnt aufhören damit. Sex hat einen ganz anderen Sinn, nämlich um sich einander zu erfreuen als Ehepaar. Es ist ein heiliger Akt, eine Gabe Gottes. Nun, wie sieht die korrupte Version aus? Indem wir das, was Gott heilig und schön gemacht hat, dreckig und billig verkaufen. Das ist die korrupte Version. Die säkulare Welt spricht ja viel über Sex, leider nicht sehr hilfreich. Und leider hat die Kirche viel zu wenig über Sex gesprochen. Und darum war es unter Christen ein bisschen verwirrend, was jetzt richtig und was falsch ist. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, nämlich zu den Christen in Korinth. Ich weiß nicht, wer von euch den Korintherbrief schon mal gelesen hat. Aber das war ein wilder Haufen von Christen. Sie haben, ich schlage jetzt den Korintherbrief auf, all diese Dinge, die wir jetzt gesprochen haben, haben die gemacht. Erstens, sie haben nicht in guten Beziehungen miteinander gelebt. 1. Korinther 1, Vers 10, da schreibt Paulus an diese Christen in Korinth: Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien. Vers 12, ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich gehöre zum Paulus, ich gehöre zum Apollos, ich aber dem Kephas, das ist der Petrus, und andere sagen, na, wir gehören überhaupt zu Christus. Das heißt, in dieser kleinen Gemeinde, ungefähr 60 Leute, gab es bereits 4 verschiedene Gruppen. Die einen haben gesagt, na, unser Held ist der Paulus, die anderen, na, unser Held ist der Apollos, na, der Petrus, der ist der Richtige, und die haben gesagt, na, der Richtige ist überhaupt Christus. Das heißt, der kleine Haufen hat sich bereits untereinander zerstritten. Zweitens, in dieser Gemeinde gab es eine sexuelle Perversion, wie man es nicht mal unter Heiden hört. Kapitel 5, Vers 1 schreibt Paulus zu ihnen, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch sei, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau hat. Da gab es einen, der hat mit seiner Stiefmutter geschlafen, und das wurde noch gefeiert, weil wir sind ja frei. Wir sind unter Gnade. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Drittens, die Glaubensgeschwister haben sich in Korinth gegenseitig vor Gericht gezogen. Kapitel 6, Vers 1 schreibt Paulus ihnen, bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit den anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten? Ihr geht als Christen vor das weltliche Gericht und lasst da euren Zorn und euren Streit aus. Und das vierte, beim Abendmahl haben sie sich regelmäßig betrunken und vollgegessen. Im Kapitel 11 kannst du das nachlesen. Früher war das Abendmahl ja nicht so eine traurige Hostie und dann ein Schluck Fruchtwasser oder was, sondern das war ein Buffet, da war Wein, das war ein richtiges Essen. Und da kamen ein paar dieser Christen schon etwas früher, haben sich vollgefuttert am Buffet und den ganzen Wein getrunken, die waren bereits besoffen. Und die, die später kamen, hatten nichts mehr. Und da schreibt Paulus, das soll nicht so sein. Frage an dich. Angenommen, in deiner Stadt, drei Straßen weit, ist eine Kirchengemeinde. Und da gibt, du weißt, innerhalb dieser Kirchengemeinde gibt es Spaltungen, jeder hat andere Meinung. Da gibt es eine sexuelle Perversion, die brutal ist. Die sind dauernd gegenseitig vor Gericht in der Stadtgemeinde bereits bekannt. Und beim Abendessen lassen sich einige volllaufen und andere kriegen nichts. Wie würdet ihr eine solche Christengemeinde nennen? Nun, ich überlasse es dir. Und wisst ihr, was mich so überrascht? Paulus nennt diese Christengemeinde Heilige. Im 1. Korinther Kapitel 1 lesen wir, 1. Korinther 1, ich lese jetzt ein paar Verse, die ersten paar Verse. Paulus, ein berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Er nennt sie Heilige. Was heißt heilig? Heilig heißt, ich bin ausgesondert, um mit Gott zu leben. Paulus erinnert sie daran, das seid ihr geworden aus Gnade. Dazu seid ihr berufen. Und es ist so gewaltig, dass Gott in seiner Liebe die Gnade niemals zurücknimmt. Wir können sie nur selbst verlieren, wenn wir nicht aus Gnade leben. Es ist interessant, wenn du die ersten paar Verse durchliest. Hier lesen wir 8-mal den Namen Jesus Christus. In 9 Versen 8-mal Jesus Christus. Wisst ihr, warum das wichtig ist? Weil die Korinther haben angefangen, sich zu streiten über den Heiligen Geist, wer die besseren Gaben hat. Und Paulus erinnert sie, der Heilige Geist weist euch auf Jesus hin. Haltet ihn in der Mitte. Dann werdet ihr gesund werden im Glauben. In den ersten 7 Versen lesen wir 3-mal das Wort Gnade. Paulus geht nicht zurück zum Gesetz und sagt, Freunde, wenn ihr das und das nicht tut, dann seid ihr verdammt. Das Gesetz hat es gesagt, das tut er nicht. Er bleibt an der Gnade. Und dann ein letztes, im Vers 9 erinnert er sie daran, wozu sie begnadigt sind. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu. Ihr seid es nicht. Aber Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wozu sind wir berufen? in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist unsere Berufung. Und die steht allein durch Gnade von Anfang an bis in Ewigkeit. Aber Gnade ist kein Freibrief zu sündigen. Genauso wenig wie dein Führerschein, falls du einen hast, nicht ein Freibrief ist, Unfälle zu machen, so wie unsere Freunde in Afrika, gell? In die Flüsse reinzuspringen. Mit dem Führerschein kannst du einen Unfall haben. Mit dem Führerschein wirst du wahrscheinlich einen Unfall haben, aber der Führerschein gibt dir nicht das Recht, Unfälle zu verursachen. Sondern der Führerschein ist dazu da, um in Gemeinschaft mit anderen Autofahrern gesund zu überleben. Aufeinander Acht zu geben. Genauso ist Gnade nicht ein Freibrief, um zu sündigen, sondern sie befreit uns, in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Und darum möchte ich jetzt schließen mit einem gemeinsamen Gebet, wo wir einfach uns bewusst machen, dass wir ehrlich sind vor Gott. Nicht versuchen, aus eigener Kraft, aus Gesetzeswerken vor Gott bestehen zu wollen. Auch nicht versuchen, uns selbst zu rechtfertigen. Auch nicht die Gnade missbrauchen, sondern einfach sagen, Herr Jesus, ich bin ein Heiliger. Du hast mich geheiligt. Du hast mich ausgesondert, um in Gemeinschaft mit dir zu leben. Du bist der Weg, die Wahrheit. Du bist das Ziel meines Lebens. Mit dir will ich leben. Danach sehne ich mich. Und mit Gottes Hilfe wähle ich dieses Leben aus Gnade, weil ich bereits von Jesus berufen bin. Und das möchte ich jetzt beten. Und wer immer will, darf es in seinem Herzen mit mir mitbeten. Lieber himmlischer Vater, ich bin ein Heiliger. Ich bin ausgesondert, um jeden Tag mit Jesus zu leben. Du hast mich berufen, um als Ausgewählter mit dir zu leben, aus Gnade. Herr, nichts, was ich tue, könnte mich näher zu dir bringen. Denn du hast mich berufen und zu dir geholt. Herr, ich muss mich auch nicht rechtfertigen, sondern ich darf ehrlich sein vor dir. Mit all meinen schönen Seiten und mit all meinen dunklen Seiten. Und die möchte ich vor dir bringen, ehrlich, aufrichtig. Ich muss nichts verstecken. Denn du kennst es sowieso. Herr, ich sehne mich nach einem Leben, wo ich einfach in diese Gemeinschaft mit dir gesunden kann und damit auch andere Menschen um mich gesund werden können. Und darum wähle ich die Gnade und erfreue mich an der Gnade, die du mir geschenkt hast. Danke, Herr, dass ich ein begnadeter Heiliger bin und als solcher in Freiheit lernen darf, aus Gnade zu leben, ohne sie missbrauchen zu müssen. Danke, Herr, dass uns dein Wort klar vor Augen geführt hat, dass so wie du in Abraham die Zusage gemacht hast, alle Nationen zu segnen, dass diese Zusage nie zurückgenommen wurde, sondern in Jesus erfüllt worden ist. Danke für die Bibel, dein Wort, das du jeden von uns gegeben hast, wo wir jeder selber nachlesen dürfen, was dein Plan ist mit der Menschheit und auch mit mir. Dass wir es so zur Verfügung haben, Herr, es ist so ein Geschenk, dass wir in einer Welt leben dürfen, in einem Land leben dürfen, wo wir frei darüber reden dürfen, Veranstaltungen frei machen können. Herr, ich bete, dass wir die Zeit nutzen, solange wir dieses Vorrecht haben. Danke, Herr, für diesen Vormittag, für deine Liebe, für dein Dasein. Segne diese lieben Menschen hier und mache ihnen bewusst, sie sind heilige, begnadigte Menschen. Amen.